Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm ein Börsentrend, der aus den USA herüberschwappt. Leere Unternehmenshüllen, die an der Börse platziert werden und die erst, wenn ordentlich Geld eingesammelt wurde, mit einem Unternehmen gefüllt werden. Verpackung ohne Inhalt also an der Börse. Was hinter diesem Trend steckt, gleich mehr dazu. Zum Start aber am 3. März wollen Bund und Länder wieder über den Stand der Pandemie und über Gegenmaßnahmen beraten. Zuvor aber sind Pläne, wie ein Lockerungskurs aussehen könnte, bekannt geworden. Eva Ellermann zu dem, was aus der CDU-Präsidiumssitzung heute herausdrang.
Danach solle es unterschiedlich zugeschnittene Lockerungskonzepte geben für die Bereiche soziale Kontakte, Schulen und Berufsschulen sowie den Bereich von Sport, Gastronomie und Kultur. Und mehrere Etappen bei möglichen Lockerungen. Sie habe Verständnis für die Sehnsucht der Bürgerinnen und Bürger nach einer Öffnungsstrategie, wird Bundeskanzlerin Merkel zitiert. Aus Sorge vor einer möglichen dritten Corona-Welle durch Mutanten soll Merkel aber auch gemahnt haben, Öffnungsschritte müssten klug eingeführt werden und an vermehrte Tests gekoppelt sein. Bundesgesundheitsminister Spahn erwartet die Zulassung der ersten Corona-Selbsttests für die kommende Woche, hieß es ebenfalls aus der CDU-Präsidiumssitzung. Unterdessen hat der bayerische Ministerpräsident Söder, CSU, den massiven Ausbau von Schnelltests gefordert. Diese seien eine Art Sicherheitsschranke. Deutschland brauche für die kommenden Monate Millionen Corona-Schnelltests pro Tag. In der nächsten Bund-Länder-Konferenz zur Corona-Strategie am 3. März soll eine Arbeitsgruppe mit den Chefs der Staatskanzleien der Länder und Kanzleramtschef Braun ein Öffnungskonzept vorschlagen.
Eva Ellermann, vorläufige Pläne, wie eine Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen laufen könnte. Während allerdings die Infektionszahlen nicht so gut aussehen und auch das Infektionsgeschehen durch die Corona-Mutationen eher unübersichtlicher wird. Trotzdem aber, auch die Stimmung in der Wirtschaft hält sich auf, sogar im Handel. Zum IFO-Index und dessen erstaunlichen Aspekten, Brigitte Scholtes.
Die Unternehmen in Deutschland haben Mut geschöpft. Einen Anstieg von 90,3 auf 92,4 Punkte beim Geschäftsklimaindex des IFO-Instituts hatten die Ökonomen nicht erwartet. Vor allem die Geschäftserwartungen sind nach dem Einbruch im Januar deutlich gestiegen, sagt Ralf Solven, Volkswirt der Commerzbank.
Allgemein hat sich die Stimmung verbessert. Mehr und mehr Unternehmen scheinen eben durch die Pandemie hindurchzuschauen und dann eben darauf zu hoffen, dass tatsächlich jetzt mit den wärmeren oder höheren Temperaturen die Pandemie zurückgeht, die Impfungen helfen und dass dann eben der Lockdown auch allmählich gelockert werden kann.
So jedenfalls ist zu erklären, dass selbst im Handel die Stimmung sich allmählich bessert. Doch der ist nach Ansicht von Martin Lück vielleicht etwas zu optimistisch. Lück ist Chefvolkswirt für Deutschland bei BlackRock, dem weltgrößten Vermögensverwalter.
Wenn wir den Epidemiologen glauben, dann ist ja bereits die dritte Welle im Anmarsch. Und wir sehen es an der Stagnation auch der Inzidenz für Gesamtdeutschland. Die geht keineswegs Richtung 35, sondern stagniert jetzt in der Größenordnung von 60. Und das heißt, dass die Lockerung, die für März vorgesehen ist, vielleicht doch nicht so schnell kommen kann. Und das würde natürlich genau diese Branchen betreffen, für die sich jetzt aus meiner Sicht ein bisschen zu viel Optimismus in den IFO-Zahlen abzeichnet.
Vor allem aber ist es die gut laufende Industrie, die für diesen Anstieg verantwortlich ist. Die ist vom aktuellen Lockdown ja nicht betroffen, erinnert Stefan Schneider, Chefvolkswirt für Deutschland der Deutschen Bank.
Dahinter verbirgt sich ja auch doch eine deutliche Erholung der Weltkonjunktur. Wenn wir uns Welthandelszahlen anschauen, die guten Zahlen aus USA und China. Und von daher war schon die Vermutung, wie wir das ja auch bei den Einkaufsmanager-Indizes gesehen haben, dass insbesondere in der Industrie die Stimmung sich deutlich aufhält.
Zwar meldete das Statistische Bundesamt für das vergangene Jahr heute einen Rückgang der Industrieproduktion um gut ein Zehntel. Doch da wirkt sich der erste Lockdown im vergangenen Frühjahr noch aus, der einen Einbruch um bis zu 30% mit sich gebracht hatte. Seit November aber geht es wieder aufwärts. Auch die Branchen, die im vergangenen Jahr besonders gelitten haben, etwa Maschinenbau und die Autoindustrie, dürften sich in diesem Jahr erholen. Die Industrie profitiert eben auch vom Anziehen der Nachfrage in China, das die Krise weitgehend hinter sich gelassen hat. Das Reich der Mitte ist, wie das Statistische Bundesamt heute ebenfalls meldet, zum 5. Mal hintereinander wichtigster Handelspartner Deutschlands, gefolgt von den Niederlanden, die als Transitland eine große Rolle im Handel spielen, und den USA. China dürfte kurzfristig für den deutschen Außenhandel auch die Nummer 1 bleiben, glaubt Schneider.
In der mittleren Frist könnte ich mir vorstellen, dass USA vielleicht China wieder ablösen kann, vor dem Hintergrund, dass ja doch die neue Administration eine wesentlich positivere Handelspolitik mit Blick auf Zölle und andere Restriktionen fährt, als das die Trump-Administration gemacht hat.
Auch wenn das erste Quartal der Wirtschaft und den Bürgern noch viel Pandemiegeduld abverlangt, vom Frühjahr an sollte es dann doch aufwärts gehen, macht Martin Lück von BlackRock Mut.
Wir erhalten ja sehr ermutigende Zeichen an der Impffront, mehr verfügbare Impfstoff im zweiten Quartal. Die Daten aus Israel, wo sehr viel vor allen Dingen mit dem BioNTech-Impfstoff geimpft wird, die sind sehr vielversprechend. Das verspricht schon, dass in der zweiten Jahreshälfte deutlich gelockert werden kann und die ökonomische Aktivität sich verbessert. Aber bis dahin wird das Tal vermutlich noch etwas tiefer als bisher erwartet. Insofern würde ich fürs Gesamtjahr auch eher eine moderate Erholung der Zahlen erwarten, vielleicht beim Bruttoinlandsprodukt in der Größenordnung von 3%.
Doch wenn der Lockdown erst einmal aufgehoben ist, könnte auch der private Verbrauch der Wirtschaft wieder einen kräftigen Schub geben. Denn der hat sich in den letzten Monaten aufgestaut, glauben Ökonomen.
Brigitte Scholtes war das. Der Engpass bei den Impfstoffen und zuvor schon der Mangel an Schutzmasken und Schutzausrüstung hat in der EU in der Corona-Pandemie die Frage aufgeworfen, ob Europa zu sehr abhängig ist von Zulieferern, die zu weit entfernt über den Globus verteilt sind, um sich und ihre Produkte bei Bedarf auch verfügbar zu haben. Eingebettet in diese Fragestellung ist eine allgemeine Debatte darüber, ob überhaupt Europa seine Schlüsseltechnologien und Schlüsselkompetenzen besser zentrieren müsse innerhalb Europas, womöglich besser schützen müsse. Was in einem Wirtschaftsraum, der viel auf Freihandel hält und wenig von Protektionismus, eine durchaus delikate Frage ist. Sicher ist sich die EU aber, dass sie jenen Hightech-Bereich, der zwischen militärischer und ziviler ökonomischer Nutzung pendelt, besser im Blick haben will. Wie? Paul Vorreiter dazu.
Die Militärforschung hat vieles erfunden, was heute aus dem Alltag nicht wegzudenken ist. Das Internet oder GPS, aber auch simplere und ältere Erfindungen wie die Konservendose, die Armbanduhr oder der Sekundenkleber kommen aus dem Rüstungsbereich. Wie lässt sich also der Nutzen von Militärforschung auch in Zukunft besser für den Alltag nutzen? Und wie kann Europa im Wettbewerb mit China dabei ein attraktiver Technologiestandort werden und seine Technologien in diesen kritischen Bereichen besser schützen? Antworten darauf wollte die EU-Kommission heute mit einem Aktionsplan aus 11 Maßnahmen geben. Er soll zeigen, wie die EU dafür sorgen will, dass Rüstung und Raumfahrt ihr Know-how mit der zivilen Industrie besser verzahnen können, Innovationen in beide Richtungen besser ausgetauscht werden. Es geht um die Nutzung von Clouds, Prozessoren, Cyber- und Quantentechnologie, aber auch künstlicher Intelligenz. Nach dem Willen der EU-Kommission soll künftig eine Beobachtungsstelle für kritische Technologien dafür sorgen, dass sich der zivile Sektor, die Raumfahrt und die Verteidigungsindustrie gegenseitig mit innovativen Technologien befruchten. Wie das genau funktionieren soll, erklärte Kommissionsvize Margarete Vestager.
We have come up with a new methodology. We start with identifying critical technologies.
Wir haben eine neue Methodologie entwickelt. Wir werden kritische Technologie definieren, die sich an der Schnittstelle Raumfahrt, Militär, zivile Industrie befindet, zum Beispiel künstliche Intelligenz, Sensorentechnologie, Quantentechnologie oder Hochauflösungs-Erdbeobachtungssysteme. Wir werden diese Liste alle 2 Jahre aktualisieren.
We will update this list every second year.
3 Vorzeigeprojekte hat die EU-Kommission dabei besonders im Blick. Zum einen die Drohnentechnologie, darüber hinaus auch eine weltraumgestützte Quantenverschlüsselung, mit der Hochgeschwindigkeitskommunikation ermöglicht werden soll. Außerdem hat die EU-Kommission eine Art Weltraumverkehrsmanagement vor Augen, mit dem Kollisionen im Weltraum verhindert werden sollen, die sich aus der steigenden Zahl von Satelliten und Weltraummüll ergeben können.
The second step in our methodology is to develop roadmaps for these critical technologies.
Der zweite Schritt in unserer Methodologie ist es, Fahrpläne zu entwickeln für diese kritischen Technologien. Diese Fahrpläne werden die notwendigen Schritte definieren, von der Einführung einer Technologie bis hin zu seiner weiteren Anwendung.
The roadmaps, they will list the necessary steps to take a technology from its inception to its wider application.
Es geht also darum, nicht mehr dem Zufall zu überlassen, ob eine bestimmte Technologie sektorübergreifend zum Einsatz kommt oder nicht. Dass sich eine bahnbrechende Innovation in mehreren Wirtschaftsbereichen durchsetzt, hängt allerdings auch von der Finanzierung ab. Der Aktionsplan stellt zwar kein neues Geld zur Verfügung, er will aber bestehende Programme und Instrumente der EU besser miteinander auf die Synergien ausrichten. Dabei handelt es sich unter anderem um den Europäischen Verteidigungsfonds, das EU-Weltraumprogramm und das Forschungsprogramm Horizon Europe. Der Aktionsplan sieht außerdem auch vor, kleinen und mittleren Unternehmen sowie Start-ups den Zugang zu Raumfahrt und Militärsektor zu erleichtern. Noch in dieser Woche werden sich die Staats- und Regierungschefs mit dem Aktionsplan der EU-Kommission befassen.
Paul Vorreiter war das. In der Pandemie machen viele Beschäftigte eine Erfahrung, die vorher eher in einer Nische der Arbeitswelt stattfand, wie es ist, wenn man seinen Job am heimatlichen Küchentisch erledigt. Für Menschen, die als Crowdworker oder Clickworker arbeiten, ist das häufig Realität, aber ohne Anstellung, ohne Absicherung, ohne Urlaub. Braucht diese neue Form des Arbeitens neue Regeln? Wenn ja, welche? Katharina Peetz dazu.
Für Crowdworkerin Irina Kretschmer war Homeoffice schon vor der Pandemie Alltag. Sie erhält ihre Aufträge als selbstständige Texterin über Online-Plattformen.
Heute habe ich Webseitentexte geschrieben. Ganz spannend für ein Unternehmen, das Grundrisse digitalisiert.
Schätzungsweise etwa 2,7 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten regelmäßig für Plattformen. Für die meisten ist es ein häufig selbstständiger Nebenverdienst. Die Plattformökonomie ist keine homogene Branche. Die Bandbreite ist groß. Crowdworker kategorisieren zum Beispiel Bilder, Texten, programmieren. Oder sie liefern Essen aus, putzen Wohnungen oder betreuen Kinder. Insbesondere die Nachfrage nach Essenslieferungen ist in der Pandemie hoch. Anfangs waren auch IT-Dienstleistungen stark gefragt. Das Angebot von Arbeit über digitale Plattformen stieg in der Pandemie zwischenzeitlich um bis zu 450%. Doch es gibt auch Kritik an der Plattformarbeit, zum Beispiel an den Bewertungssystemen und der mangelnden Transparenz auf manchen Plattformen, sagt Christiane Benner, zweite Vorsitzende der IG Metall.
Es ist wie bei Gamification, also wie bei einem Spiel, ja, über die Konsole, dass sie sich da sozusagen immer auf andere Level durch ihre Arbeitserbringung durcharbeiten können. Und da war so bei einigen das Thema, dass das nicht sonderlich transparent ist und einige auch nicht wussten, warum kriege ich jetzt bestimmte Aufträge nicht mehr, warum kriege ich andere Aufträge.
Häufig sind Plattformtätige selbstständig. Das heißt, für ihre soziale Absicherung im Alter oder im Fall von Krankheit müssen sie selbst vorsorgen, falls sie nicht anderweitig abgesichert sind. Mindestlohn oder das Recht auf kollektive Organisation gelten für sie nicht. Sie haben keinen Anspruch auf Urlaubstage oder Sozialleistungen. Der Fahrdienstleister Uber betont, Selbstständige seien für sein Geschäftsmodell essentiell. Doch der Supreme Court in Großbritannien hat am vergangenen Freitag entschieden, dass Uber seine Fahrer anstellen muss. So wie es in Deutschland der Essenslieferdienst Lieferando zum Beispiel auch handhabt. Dass Gigarbeiter unter bestimmten Umständen Arbeitnehmer sein können, entschied im vergangenen Jahr das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Im konkreten Fall fotografierte ein Crowdworker Produktauslagen in Tankstellen und im Einzelhandel. Christiane Benner.
Das Gericht hat festgestellt, das war eine weisungsgebundene, fremdbestimmte Arbeit in persönlicher Abhängigkeit. Und das ist in der Digitalwelt, ist es wirklich ein historisches Urteil.
Laut Gericht war die Organisationsstruktur darauf ausgelegt, dass der Crowdworker kontinuierlich Aufträge annimmt, um ein höheres Level und somit am Ende de facto einen höheren Stundenlohn zu erreichen. Das Urteil ist jedoch eine Einzelfallentscheidung. Das SPD-geführte Bundesarbeitsministerium sieht grundsätzlichen Regelungsbedarf und hat ein Eckpunktepapier für faire Arbeitsbedingungen in der Plattformökonomie vorgelegt. Es sieht unter anderem vor, Plattformtätige in die gesetzliche Rentenversicherung einzubinden. Arbeitsminister Hubertus Heil im vergangenen Dezember.
Und da ist die Idee zu sagen, dann lasst uns mal überlegen, ob die Plattformen sich nicht wie bei anderen Menschen auch, nämlich bei Beschäftigten, zur Hälfte an der Frage der Altersvorsorge beteiligen.
Außerdem soll geprüft werden, wie die Unfallversicherung für Plattformtätige verbessert werden kann. Auch Mindestkündigungsfristen plant das Ministerium. Und Plattformtätige sollen ihren Status leichter vor Gericht überprüfen lassen können. Kritik an den Plänen kommt unter anderem von der FDP. Das Vorhaben sei unkonkret und die Datenlage zu Plattformarbeit in Deutschland zudem noch sehr dünn. Die meisten Gigworker übten ihre Tätigkeit lediglich als Nebenverdienst aus und seien mit ihrem Status als Selbstständige zufrieden. Für das Problem von Scheinselbstständigkeiten gäbe es schon entsprechende Gesetze. Doch auch die EU-Kommission will in diesem Jahr Vorschläge für den besseren Schutz von solo-selbstständigen Plattformtätigen erarbeiten. Denn sicher scheint, die Plattformökonomie wird auch nach der Pandemie weiter wachsen.
Katharina Peetz war das. Tiefer ins Thema geht es in diesem Programm im Hintergrund am Mittwoch um 18.40 Uhr. Uber-Fahrer, die fallen, wie eben gehört, unter diese Rubrik der wenig abgesicherten Plattformbeschäftigten. Uber-Fahrer sind bislang in Deutschland noch selten. Die Bundesregierung will aber mit einer Reform des Personenbeförderungsgesetzes einen Weg finden, wie das etablierte Taxigewerbe und die Mietfahrer, die man per App ordern kann, nebeneinander existieren können. Heute gab es im zuständigen Verkehrsausschuss im Bundestag eine Anhörung zur geplanten Reform. Nadine Lindner hat sich die angehört. Zufrieden mit der Reform ist aber keine der beiden Seiten. Weder Taxis noch die zukünftige Konkurrenz.
Ja, ich fand das ganz interessant. Cem Özdemir, der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, der hat die Sitzung eröffnet mit den Worten, ja, man sucht nach einem neuen Grundgesetz für den öffentlichen Verkehr. Und da hatte ich das Gefühl, das beschreibt die Größe der Aufgabe dann ziemlich gut. Und wie weit dieser Weg ist, das ist durchaus klar geworden, wenn man einen Blick auf die Ziele wirft, auf die Kernanliegen, die in diesem Gesetz enthalten sind. Da geht es zum einen darum, dass zwei neue Verkehrsformen eingeführt werden sollen. Das ist der sogenannte Linienbedarfsverkehr unter dem Dach des öffentlichen Personennahverkehrs. Also man kennt das hier zum Beispiel aus Berlin, den Bergkönig. Das sind Kleinbusse, die per App gebucht werden können. Und dann gibt es noch als zweite neue Form den gebündelten Bedarfsverkehr. Der liegt dann außerhalb des ÖPNV. Das sind private Sammeltaxis, die dann Pooling-Angebote, also das heißt einzelne Sitze für bestimmte Strecken dann verkaufen können. Und es geht im Kern einfach darum, wie schafft man für diese neuen Angebote, dann aber auch für bestehende Angebote, ÖPNV, aber auch die Taxis, ein sogenanntes Level Playing Field, also das heißt faire und auch gerechte Marktbedingungen, Wettbewerbsbedingungen. Und nach dieser Anhörung, die hatte 2,5 Stunden gedauert, ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen im Verkehrsausschuss, hatte ich das Gefühl, viele sind unzufrieden, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also der eine Sachverständige Justus Haukapp, der hat gesagt, naja, vielleicht wollte man mit diesem Gesetz einfach zu viel. Arbeitsrechtliche Fragen klären, Klimaschutz, Kundenfreundlichkeit, Datenschutz, das würde zum vorsichtigen deutschen Ansatz passen. Die Verbraucherzentrale Bundesverband sieht durchaus Chancen für Verbraucher, auch ältere Verbraucher, und die Sozialverbände, um jetzt noch einen Punkt zu nennen, die haben auf der Barrierefreiheit der Angebote beharrt und haben nochmal betont, wie wichtig das ist für sehbehinderte, aber auch für gehbehinderte Personen.
Es gibt ja eine Regelung, die in dieser Reform besonders umstritten ist, die sogenannte Rückkehrpflicht. Worum geht es da?
Ja, diese Rückkehrpflicht, da könnte man fast sagen, das ist eins der Folterinstrumente in diesem Gesetzentwurf, die dort enthalten ist. Folterinstrument natürlich zu verstehen im Sinne, wenn man von Seiten von Uber auf den Markt blickt. Da geht es darum, dass sogenannte Mietwagen ohne Auftrag, also zum Beispiel Uber, nach Absolvierung einer Fahrt wieder zurückkehren müssen an den Betriebssitz. Und im Unterschied zu klassischen Taxis wäre das dann so, dass Taxis den Winkverkehr auch mit aufnehmen dürfen, also Leute, die einfach an der Straße stehen und das Taxi herbeiwinken, das soll für Uber eben nicht gehen. Man versucht da jetzt einen Kompromiss zu finden, weil sich Uber natürlich halt auch dagegen wehrt, zum Beispiel zu sagen, innerhalb einer großen Stadt, wie zum Beispiel Berlin oder auch Köln, kann es mehrere Betriebssitze geben. Man muss dann quasi nicht immer zu einem zentralen Punkt zurückkehren. Uber sagt, das ist total unwirtschaftlich, wir verblasen quasi viele Kilometer, das hält uns auch davon ab, Elektromobilität besser einzusetzen. Auf der anderen Seite klagen dann zum Beispiel Vertreter der Kommunen, dass sie das überhaupt nicht richtig kontrollieren können, wo auf der Strecke sich jetzt ein Fahrer gerade befindet. Also da habe ich das Gefühl, da sind alle Detailfragen dann tatsächlich noch nicht wirklich geklärt.
Nadine Lindner war das. Vielen Dank zur Reform des Personenbeförderungsgesetzes. Es gab heute in Frankfurt ein Börsendebüt der besonderen Art. Es war eine leere Unternehmenshöhle, die heute Anlegergeld wollte. Gleich mehr aus dem Börsensaal dazu, ob es auch neuerdings Geld für Verpackungen ohne Inhalt gibt. Zunächst aber, was steckt hinter diesen Höhlen oder auch Börsenmänteln, die im Fachjargon Specs heißen? Mischa Erhardt dazu.
Die Unternehmung des Börsenganges trägt den Namen Lakestar Spec 1. Und das Eigentümliche an ihr ist, dass sie gar keine aktive Firma ist, sondern nur ein Börsenmantel. SPACs nämlich ist die Abkürzung für Special Purpose Acquisition Company, also ein Unternehmen mit dem Zweck, ein anderes zu übernehmen. Investoren stecken ihr Geld also in den Börsenmantel im Vertrauen, dass in diesen Mantel in Zukunft ein aufstrebendes Technologieunternehmen schlüpft. Das wäre für das Zielunternehmen dann quasi ein Börsengang durch die Hintertür, der Vorteile bietet.
Wenn Sie sonst an die Börse gehen wollen, dann brauchen Sie erstmal schon mal eine kritische Größe. Sie müssen einen Prospekt machen, Sie müssen Investoren einwerben. Sie sind möglicherweise relativ unbekannt. Und hier kommt eben jemand, der einen Namen hat in der Szenerie der Wagniskapitalgeber. Dem vertrauen andere das Geld an, weil sie denken, er wird es schon in ein Unternehmen investieren oder in verschiedene Unternehmen möglicherweise investieren, die dann am Ende erfolgreich sind.
Sagt Stefan Risse, Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter Akatis. Der Vertrauensmann heißt in diesem Fall Klaus Hommels, ein bekannter Investor und Risikokapitalgeber, der schon früh Geld in Unternehmen wie Facebook, Spotify oder Skype investiert hat. Damit hat er den richtigen Riecher bewiesen und eine Menge Geld gemacht. Nach dem Börsengang soll der Börsenmantel nun also innerhalb von 2 Jahren ein vielversprechendes Technologieunternehmen ausfindig machen und übernehmen. Dabei geht es laut Hommels auch darum, zu verhindern, dass junge Technologieunternehmen in ähnliche Börsenmäntel aus den USA schlüpfen und damit Technologie-Know-how abwandert. Gelingt das und hat dieses Zielunternehmen in Zukunft wirklich Erfolg, winken hohe Renditen für die Investoren. Allerdings ist das Risiko entsprechend hoch, weil man quasi die Katze im Sack kauft. Stefan Risse.
Wir zum Beispiel als Value-Investoren, wir könnten so ein Spec gar nicht kaufen, weil wir müssen immer die Kennzahlen eines Unternehmens kennen, sprich die Gewinne, die Umsätze der Vergangenheit, um projizieren zu können, was passiert da eigentlich in der Zukunft. Bei einem Spec habe ich ja gar nichts, da gebe ich mein Geld weg und dann bin ich irgendwann über den Weg investiert in eine Firma, die ich am Anfang gar nicht kenne.
Deswegen sind es auch weniger Privatinvestoren, die ihr Geld einem solchen Börsenmantel anvertrauen, sondern professionelle Anleger wie beispielsweise Hedgefonds. In diesem Fall sind 27,5 Millionen Aktien zum Preis von 10 Euro ausgegeben worden. Das entspricht also einer Summe von 275 Millionen Euro. Die können dann für die Übernahme eines oder mehrerer Zielunternehmen genutzt werden. Gelingt das innerhalb von 2 Jahren nicht, ist in der Regel und auch in diesem Fall vereinbart, dass die Investoren ihr Geld zurückbekommen. SPACs gab es früher schon, auch in Europa. In den vergangenen Jahren war es aber eher ruhig geworden um die Börsenmäntel. In jüngster Zeit ist mit dem Höhenflug vor allem an den US-Börsen aber auch die SPAC-Welle zurückgekehrt. In den USA gab es im vergangenen Jahr rund 250 Börsengänge solcher Hüllen. Einige Beobachter werden das auch als Zeichen einer möglichen Überhitzung an den Börsen.
Mischa Erhardt war das. Und mit diesen leeren Börsenhüllen geht es in den Börsensaal zu Claudia Wehrle. Frau Wehrle, es hatte ein bisschen was von Geisterspielen, die es im Fußball gibt, dieses Specs-Börsendebüt in Corona-Zeiten, oder?
Ja, das kann man wirklich sagen. Auch was den eigentlichen Börsengang angeht, normalerweise sind das ja richtige Events, vor allem bei großen Börsengängen, da ist der Handelssaal richtig voll, da sind die Firmenchefs, da sind auch die Mitarbeiter, sie alle kommen, es wird gefeiert und heute war keine Rede davon. Externe Gäste dürfen zurzeit nicht aufs Parkett, das sind Sicherheitsmaßnahmen von Seiten der deutschen Börse. Das gilt auch für die Firmenchefs. Man muss sich diesen Börsengang jetzt so vorstellen, unter der großen DAX-Tafel steht ein kleines Podium, der dort zuständige Spezialist von der Baader Bank ruft den ersten Preis aus. 1, 2 Journalisten stehen daneben, sie alle mit Maske. Eine Frau von der Börse filmt das Ganze. Ja, 4, 5 Händler, die momentan im Saal sind, die klatschen Beifall. Und das war's.
Typisch Corona, muss man sagen. Wir haben berichtet zu Beginn der Sendung. Laut IFO-Index wächst in den Unternehmen die Hoffnung auf eine Corona-Erholung. Und es gibt Informationen darüber, in welchen Schritten sich die Bundesregierung einen Ausstieg aus dem Lockdown vorstellt. Hat das den Börsentag beflügelt?
Gut, die Hoffnung, dass es bald wieder so etwas wie Normalität gibt, ist das eine. Wenn Unternehmer daran glauben, wenn sie optimistisch in die Zukunft schauen, sind das sicherlich wichtige Signale. Aber nichtsdestotrotz, viele machen sich auch große Sorgen, dass beispielsweise die Inflation wieder anzieht, dass die Preise steigen. Wir sehen bereits seit geraumer Zeit, dass viele Rohstoffe teurer werden. Also die Hoffnung auf eine Wirtschaftserholung könnte von dieser Seite einen Dämpfer erhalten. Der DAX ist den ganzen Tag im Minus, kann sich immerhin vom Tagestief erholen und steht jetzt bei 13.969 Punkten.
Ausstiegspläne aus dem Lockdown gab es auch in Großbritannien, wo die Pandemie härter zuschlug, wo man aber auch weiter mit dem Impfen ist. Boris Johnson erklärte, dass er bis Ende Juni alle Corona-Maßnahmen aufheben wolle. Gab es da Reaktionen bei Aktien oder auch am Devisenmarkt?
Ja, da steckt viel Hoffnung drin. Die meisten Indizes an der Londoner Börse sind aber im Minus.
Gucken wir auf die DAX-Werte. Adidas hat erklärt, dass der Corona-Hilfskredit, den der Konzern bekommen hat, zurückgezahlt wurde.
Die Aktien von Adidas sind trotzdem im Minus. Voraussetzung war ja gewesen, dass der Kredit wieder zurückgezahlt wird. Jetzt soll wieder eine Dividende gezahlt werden. Aber wie gesagt, die Anleger skeptisch.
Boeing steckt wieder in großen Problemen. 2 Maschinen des Typs 777 und 747 hatten mit herabfallenden Triebwerksteilen zu tun. Wie wurde da reagiert?
Ja, möglicherweise will jetzt auch die Europäische Luftfahrtbehörde entsprechende Maßnahmen ergreifen. Also viele sind nicht besonders erfreut darüber.
Hätten wir Euro-Anleihen und Goldpreis.
Der Euro 1,2144 $, die Umlaufrendite von -0,37 auf -0,36% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet $1,809.01.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach der Nachrichtenkultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.